Thema für heute Morgen ist Wachet und betet. Und ich möchte gerne einen Text dazu lesen aus Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert.
Ja, wacht und betet. Ich habe mir überlegt, was kann ich sagen, um was kann es heute Morgen gehen? Und den Text hat er ja schon vorgelesen. Es geht in diesem Bibeltext aus dem Garten von Gethsemane um Passion, um Leiden, es geht um Erwartung. Das Wort Passion steht einerseits für Leiden, erdulden, Unabwendbares hinnehmen zu müssen. So ist das manchmal im Leben. Wir können uns die Dinge im Leben oft nicht aussuchen, sie geschehen einfach. Es steht andererseits aber auch für Leidenschaft, beziehungsweise für leidenschaftliche Hingabe. Eine Passion haben, etwas zum Ziel zu bringen. Und beides wird in dieser Leidensgeschichte Jesu deutlich, die ja im Grunde genommen, wenn wir es mal richtig betrachten, nur wenige Tage gedauert hat. Den Auftakt dazu bildet die Salbung, die Jesus in Bethanien vorgenommen hat, das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, Judas, der auf seinem Weg war, Jesus zu verraten, das vollmundige Versprechen des Petrus: Herr, wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht, und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich doch nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger, da waren sie sich einig: Unseren Herrn werden wir nicht verleugnen. Und Jesus musste ihm und allen sagen: Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Solche Ereignisse, solche Erfahrungen finden wir in keinem anderen Buch dieser Welt, das in irgendeiner Form mit irgendeiner Religion verbunden ist. Auch wenn die Bibel Sprüche enthält, so ist sie doch keine Spruchsammlung. Wie zum Beispiel die Lehre Laozes. Laoze sagt oder Konfuzius sagt oder Buddha hat gesagt. Oder wie es im Koran geschrieben steht, Regeln und Gesetze, was man tun und nicht tun darf und soll und muss. Nein, die Bibel erzählt, was Gott mit den Menschen und was die Menschen mit Gott erlebt haben. Es geht in der Bibel um Beziehungen, es geht um das reale Leben, um das Miteinander zwischen ihm und uns und untereinander und nicht nur irgendwelche Sprüche, die wir machen. Das Siegen der Menschen, ihr Scheitern, die Wiederherstellung. Die Bibel gibt uns einen Einblick in die Gefühlswelt Gottes und der Menschen und wie er, Gott, und wie wir damit umgehen. Sie sagt uns Dinge voraus, manchmal über Jahrhunderte hinweg, die erst geglaubt, manchmal dann belächelt und schließlich und letztlich erlebt werden. Das Wort Jesu, das er zu seinen Jüngern sagt, es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Herde zerstreuen. Das steht zum Beispiel im Propheten Sacharja, der hat um 520 vor Christus gelebt. Da steht geschrieben, was mit Jesus ein halbes Jahrtausend später geschehen soll. Mit dem Sohn Gottes. So muss man die Bibel sehen. Und dann gehen sie hinaus in dieser Nacht, sie gehen in den Garten am Fuße des Ölbergs. Und er befahl seinen Jüngern, es waren ja die 11 ohne Judas, sich hinzusetzen. Und dann bat er Petrus, Jakobus und Johannes noch ein Stückchen mit ihm weiterzugehen. Und nun beginnt der härteste Augenblick seines irdischen Lebens. Und das Erste, was wir in dieser Geschichte wahrnehmen, wenn wir uns dann Jesus anschauen, dann stellen wir fest, auch ein Mann wie Jesus, der Sohn Gottes, Sohn der Menschen, er hat Depressionen. Er fällt in eine tiefe Depression. Er fängt an zu trauern und zu zagen, steht in Vers 37. Eigentlich heißt es sogar, betrübt und in Angst sein. Und dann sagt er den drei Jüngern auch, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Das ist eine Depression. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Lukas sagt sogar, er rang mit dem Tode und betete heftiger, sodass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Dreimal sprach Jesus dasselbe Gebet, Vater, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Vater, ist es möglich. Zunächst wird man doch sagen, das ist doch völlig normal. Jeder Mensch hat Angst vor Leiden und Sterben. Und die meisten Menschen reagieren auf diese Erkenntnis des nahenden Leidens und Sterbens mit Depressionen. Ich habe gerade diese Woche erleben können, wie Gottes Timing einfach gut war. Normalerweise hätte ich ja bis Ende nächster Woche in der Klinik gelegen. Aber ich musste am Freitag vergangener Woche, also der vorhergehenden Woche, raus. In dieser Woche ist einer in unserer Gemeinde, der ging zu einer Routineoperation und es ging alles schief. Kam noch zu einem Ärztefehler und dann hat er mich durch seine Tochter rufen lassen, ob ich nicht kommen könnte. Hätte ich nie machen können, wenn ich nicht weg gewesen wäre aus dem Krankenhaus. Dann bin ich zu ihm hin auf die Intensivstation, abends noch, wollte gerade ins Bett gehen, habe ich mich wieder angezogen, bin ins Krankenhaus gefahren und dann sagt er zu mir, bete, dass ich ruhig sterben kann. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich bin hier, ich werde dafür beten, dass wenn es so sein soll und der Herr so will, dass du ruhig sterben kannst und in Frieden sterben kannst und auch nicht leiden musst. Aber ich werde auch um dein Leben beten. Das für mich Schöne war, am Ende sagt er, jetzt will ich doch leben. Dann bin ich wieder heimgegangen. Jetzt will ich doch leben. Und ich freue mich drüber und ich hoffe, dass er es schafft. Die Operation wurde von Freitag auf Montag verschoben. Wir beten weiter. Er heißt Günther mit Namen, darf seinen Vornamen gerne nennen. Könnt ihr mit für beten, dass er am Montag die Operation gut übersteht. Jetzt will ich doch leben. Ich glaube, Gott hat auch, unser Herr hat noch was für ihn. Wir könnten nun sagen, seht, Jesus, ein wirklicher Mensch mit absolut menschlichen Reaktionen. Ihm ist nichts erspart geblieben, was wir Menschen auch durchmachen müssen. Und dennoch tauchten in diesem Zusammenhang plötzlich Fragen bei mir auf. Hätte sich nicht Jesus darüber frei freuen müssen, bald wieder dort zu sein, wo er hergekommen ist? Er ist ja vom Himmel gekommen, aus der Herrlichkeit Gottes. Hätte er sich nicht freuen müssen, wieder in die Herrlichkeit zum Vater gehen zu können? Wäre doch auch normal. Wenn einer wusste, wie es dort aussieht, dann doch er. Er verließ die Herrlichkeit, verließ den Vater, um auf diese Erde zu kommen. Hätte er sich nicht freuen müssen, bald wieder beim Vater zu sein? Wieso dann solche Depressionen, hervorgerufen durch Traurigkeit und Angst? Das bedeutet doch im Klartext, weder das Wissen um die Herrlichkeit des Himmels und die Gemeinschaft mit dem Vater, noch die Perspektive, dort bald wieder zu sein, haben ihm in dieser schwierigen Situation wirklich geholfen. Und das ist unendlich tröstlich für uns. Wir denken doch manchmal, dass wir es mit unserem Glauben leichter hätten, wären wir mit Jesus zusammen gewesen. Es war für die Jünger damals eben nicht leichter als für uns heute. Und es war nicht einmal für Jesus leichter, obwohl er wusste, was in der Vergangenheit war und in der Zukunft sein würde. Es war trotz allem nicht leichter für ihn. Und das, obwohl die Zeit seines direkten Leidens gemessen an seiner Lebenszeit doch verhältnismäßig kurz war. Also wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir Angst haben oder tief betrübt sind und Depressionen uns einsperren. Wir brauchen uns nicht darüber zu schämen. Das können wir an dieser Stelle von Jesus lernen und wir müssen uns in keiner Weise gegenüber den Jüngern damals benachteiligt fühlen. Im Gegenteil. Wir haben heute sogar den größeren Überblick als die Jünger zum damaligen Zeitpunkt. Und obwohl uns auch das in schweren Stunden nicht unbedingt helfen muss. Ich weiß nicht, gibt es jemand unter uns, der sich noch an Opa Günther erinnert? Opa Günther? 70er Jahre, Opa Günther war mal von Haus aus Journalist, hat sehr viel bei der KIB mitgearbeitet, hat Kinderarbeit im Park gemacht, war in der Kirche des einigen dämmert es auf einmal. Opa Günther wohnte dann in Falkenstein, wir haben den immer, sonntags kam er alleine angekrabbelt, solange er konnte, später haben wir ihn abgeholt in die Gemeinde, dann hat er sich bei uns zu Hause in der Familie sonntags durchgefuttert, den Abendgottesdienst noch mitgenommen und dann habe ich ihn abends nach Hause geschippert. Und dann lag Opa Günther im Sterben. Und dann bin ich zu ihm hin, habe ihm den 23. Psalm gelesen, dann guckt er mich so an, er wusste, dass es soweit war. Und dann sagt mich dieser Mann, der über 70 Jahre im Glauben gestanden hat, fragt mich als jungen Pastor, wird Jesus mich annehmen? Habe ich gesagt, Opa, hast du das noch alle? Er wird uns annehmen. Und damit konnte ich ihn trösten. Aber wir brauchen uns nicht über so eine Frage zu schämen. Solche Fragen können uns kommen. Das habe ich lernen dürfen, lernen müssen. Und auch schwere Stunden, das sind nicht unbedingt die Dinge, wo uns der Segen der Vergangenheit, der muss uns nicht unbedingt an dieser Stelle wirklich helfen können. Manchmal hilft es. Mir hat es sehr geholfen in all dieser Zeit, jetzt in diesen anderthalb Jahren. Jesus ging auch nicht jubelnd auf seinen Leidensweg zu und er ließ sich auch nicht voller Freude ans Kreuz schlagen, sondern er spürte, wie bitter dieser Leidenskelch ist, den er um unserer Schuld willen trinken musste. Wir sind doch schon deprimiert, wenn wir mal versagt haben. Um wie viel schwerer wiegt die Schuld der ganzen Welt? Zurzeit leben über 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde, bald werden es 9 Milliarden sein. Er starb für jeden Einzelnen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er starb für dich und für mich, auch wenn das heute von vielen geleugnet wird. Da redet man. Ich habe gerade einen Artikel im Gemeindeblatt einer Kirchengemeinde bei uns in Biebrich gelesen. Da schreibt dann auch eine Pfarrerin drin. Und da schreibt sie dann, es ist gut, dass wir nicht alles wissen, was auf uns zukommt, die Gnade des Nichtwissens. Und dann schreibt sie am Schluss, wir haben schon genug damit zu tun, dass wir alle wissen, am Ende wartet der Tod. Dann habe ich gedacht, für eine evangelische Pfarrerin ist das ein bisschen dünn. Weil für mich als Christ wartet am Ende das Leben, nicht der Tod. Das hätte sie ja irgendwie noch sagen können. fand ich ein bisschen mager, sage ich mal. Aber das wird dann, da redet man heute nicht mehr drüber, das wird schon fast gar nicht mehr geglaubt. Das ist so weit weggerückt, auch bei vielen Theologen, das will man schon gar nicht mehr wahrhaben, das will man schon gar nicht verkündigen, weil es die Menschen eh nicht glauben wollen. Aber ich glaub's und ich vertraue darauf und ich bin gewiss, es wird so sein. Ohne diesen schweren Kampf in Gethsemane hätte es keinen Golgatha gegeben, hätte es keine Auferstehung gegeben, hätte es kein Leben für uns alle gegeben. Es gab keinen anderen Weg, es gab nur diesen Weg, das Todesurteil Gottes über uns Menschen aufzuheben. Auch das will heute keiner mehr wahrhaben. Leider ist das so. Wir haben es aber ihm zu verdanken, dass wir den körperlichen Tod, den wir leider alle erleiden müssen, es sei denn, wir leben bei der Entrückung, dass wir den unbeschadet überstehen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Er führt uns durch das Todestal hindurch zum Leben. Die Religionen dieser Welt sagen uns, du musst das tun, du musst jenes tun. Jesus sagt uns ganz schlicht und einfach, folge mir nach und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und ich bringe euch auch durchs Todestal hindurch. Wie hart der Kampf war, sehen wir daran, dass Jesus Hilfe bei seinem Vater sucht. Und das ist so der nächste Punkt, der nächste Aspekt. Jesus sucht Hilfe bei seinem himmlischen Vater. Es ist keine Schande, bei Gott Hilfe zu suchen. Jesus hat sich sicher nicht geschämt, seinen Vater um Hilfe zu bitten. Er sagt zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, ich gehe und bete. Und er nahm die drei anderen Jünger mit sich. Aber sein Vater war für ihn der erste Ansprechpartner und niemand sonst. Und nun ruft er zu seinem Vater, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und was passiert? Keine Antwort. Still. Jesus erhielt von seinem Vater keine Antwort. Warum? Ist das nicht auch manchmal unser Problem? Wir fragen Gott und haben keine Antwort. Bekommen keine Antwort. Dreimal betete Jesus das Gleiche und keine Antwort. Das erinnert mich ein bisschen an das, was Paulus erlebte und später an die Korinther schreibt, 2. Korinther 12. Damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, der Satan, und dieser Pfahl da aus meinem Leben rausgeht. Und dann hat er zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus wusste um den Weg, den er gehen sollte. Er wusste, warum und wozu. Und er wusste im Grunde genommen auch, es gab keinen anderen Weg. Das alles wusste er. Und er hat es seinen Jüngern auch immer wieder mitgeteilt. Aber als die Stunde da war, wo es losging, da überkamen ihn Zweifel, Ängste, Not und er wollte sich Gewissheit verschaffen. Und das Interessante ist, diese Gewissheit, die Jesus brauchte, lag nicht im Reden Gottes, sondern im Schweigen Gottes. Es ist eben nicht nur negativ zu bewerten, wenn Gott schweigt. Denn es war alles gesagt. Dann ist eher die Frage zu stellen, welche Antwort wir schon haben oder ob Gott nicht manchmal einfach das will von uns, was wir nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Auch das ist eine Möglichkeit für uns persönlich. Vielleicht hat er auch schon mehrfach von uns zu uns geredet, aber wir haben einfach nicht hingehört, manches vielleicht auch überhört oder auch nicht hören wollen. Oder es hat uns auch nicht gepasst, was er gesagt hat. Paulus musste sich zu dieser Erkenntnis durchringen, lass dir an meiner Gnade genügen. Das mag für uns die schwerste aller Antworten sein. Für Jesus war das Schweigen des Vaters die Antwort auf seine Bitte. Und deswegen erklärte er auch sofort sein Einverständnis mit den Worten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Vater hatte ihm ja den Weg vorgezeichnet. Damit war von seinem Vater her alles klar. Und doch sehen wir, wie hart dieser Kampf war. weil Jesus in diesem Moment nicht nur seinen Vater suchte und brauchte, sondern auch die Menschen, die ihm nahestanden, seine Jünger. Und das ist so der nächste Punkt. Jesus sucht auch Hilfe bei seinen Jüngern. Er nahm seine Jünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes, noch ein Stückchen weiter. Bleibt hier und wartet mit mir. Wenn Jesus damals nicht ohne seine Jünger auskam, dann kommt er auch heute nicht ohne uns aus. Das ist ganz wichtig. Wir sind einander ans Herz gewachsen. Wir sind einander ans Herz gewachsen. Zum Beispiel ein Gefühl, das ich hier auch habe zwischen uns. Deswegen bin ich gerne hier. Wir sind einander ans Herz gewachsen. So soll es auch unter Christen sein. Und so soll es auch mit unserem Herrn sein. So ist es mit ihm zu uns und von uns zu ihm und untereinander. Das ist ein wesentliches Kennzeichen echter Jüngerschaft. Wir sind einander ans Herz gewachsen. Jesus wusste, dass seine Jünger nicht den ganzen Weg mit ihm gehen konnten. Ja, dass sie ihn sogar verlassen würden. Aber er wollte sie teilhaben lassen an seinem Kampf. Warum? Sein Kampf sollte den Jüngern zum Vorbild werden für die Kämpfe, die noch vor ihnen lagen. Und die Jünger, sie schliefen ein. Sicher, es war ein langer, schwerer Tag. Sicher, die Situation war sehr bedrückend. Judas hatte sich abgesetzt. Jesus redete ständig vom Tod und vom Weggehen. Außerdem steckte er selbst in einer Depression, das haben die ja auch gespürt. Sie selbst waren müde, zerschlagen, kaputt. Sie unterschätzten die Situation, in der Jesus war, und auch die Situation, in die sie bald durch Gefangennahme und den Tod Jesu geraten würden. Jesus war bestürzt, als er vom ersten Gebet aufstand und sie schlafend fand. Die Jünger, die ihm nahe sein sollten, sie waren so weit weg. Und dann fragte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Eine einzige Stunde aus eurem ganzen Leben mit mir wachen? Dabei ging es ihm bei dem ganzen Kampf hauptsächlich um seine Jünger. Wachtet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Betonung liegt auf ihr, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wachtet und betet nicht, damit ich nicht in Anfechtung falle, sondern damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir beten doch nicht, um Gott einen Gefallen zu tun, sondern weil wir seine Hilfe brauchen, damit wir durch die Nöte und Anfechtung hindurchkommen. Wir beten nicht wie in anderen Religionen, um Götter sanft zu stimmen oder ihnen zu gefallen, sondern wir beten, damit wir es durchhalten können und wir von Gott die Kraft bekommen. So schwer Jesus auch an der Sündenlast der Menschheit getragen haben mag, ihm aber ging es doch hier in erster Linie um die Jünger, es ging doch nicht mal um ihn selbst. Was ihn selbst betraf, hat er mit seinem Vater geklärt. Aber hier ging es ihm um seine Jünger, es ging ihm um uns. Er wusste, wie schwach sie in Wirklichkeit waren. Dass sie keine Helden waren und er weiß, dass wir keine Helden sind. Dass auch wir schwach sind. Er weiß das. Er machte sich schlichtweg Sorgen, ob diese Jünger es schaffen würden. Jesus wusste, dass ihr Glaube ihr Leben kosten würde und er wollte ihnen zeigen, wie man in einer solchen Situation bestehen kann. Wir leben hier in Deutschland noch ganz gut und wir bekommen von der Christenverfolgung so langsam eine Ahnung durch all die Ereignisse der letzten Monate. Vor 4, 5 Jahren war das noch alles weit weg. Auf einmal sehen wir, wie nah das alles rückt. Ich habe mal gehört von einem Moslem, der gesagt hat, zu uns Deutschen, die Leiber unserer Mütter werden euch besiegen. Wir kriegen mehr Kinder als ihr und dann seid ihr weg. Ganz einfach. Die Leiber unserer Mütter werden euch besiegen. Der hat ein klares Ziel. Das ist nicht mit allen so. Viele sind friedlich, viele sind sehr liebe, anständige Leute. Ich will hier gar nichts gegen Moslems sagen. Hat damit nichts zu tun. Aber da gibt es einen Haufen Irrer darunter, wie unter Christen auch ein Haufen Irrer sein kann. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Die Frage ist, was passiert dann? Wie es zum Beispiel in Köln passiert. Da hat sich sogar meine Busenfreundin Alice Schwarzer aufgeregt. Die mag ich ja nun wirklich sehr, die Alice Schwarzer. Gell? Aber die hat sich öffentlich darüber aufgeregt. Da haben sie mit Geld der Bundesregierung, Geld von Europa, haben sie Moschee gebaut, die gemäßigten Moslems. Wunderbar, alles Paletti. Und dann haben die Extremen die Macht übernommen. Und das ist oft das Problem. Die einen werden vorgeschoben und die anderen, und dann kann keiner mehr wieder, und das ist die Gefahr, die dahinter steht, die wir ganz klar erkennen müssen. Es geht nicht um die wunderbaren, lieben Menschen, die es auch unter den Moslems gibt, sondern es geht um diese Extremisten, die unter Umständen dann die Macht und alle in Angst und Schrecken versetzen und wo dann die eigenen Leute nicht mehr gegen ankommen. Das ist oft das Problem und das müssen wir mal erkennen. Und da an dieser Stelle kann es mal eng für uns werden. Im Moment haben wir damit noch nichts zu tun, aber wer weiß, wie es in 10, 20 Jahren aussieht. Ich werde das vielleicht nicht mehr erleben, aber wir werden sehen. Dabei geht die Zahl derer, die zurzeit aufgrund ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden, in die Millionen. Das sind nicht nur ein paar Leute. Die Christenverfolgung ist weitaus größer als zu Zeiten Neros. Das muss man auch mal wissen. Auch die Zahl der Märtyrer ist größer. Das vergessen wir manchmal. Das ist die Welt, in der wir leben. Unsere Anfechtungen hier in Deutschland im Moment sind noch bescheidener Natur. Ob wir zu viel essen und trinken, zu gut oder zu wenig, zu gut oder zu schlecht schlafen, zu viel Geld ausgeben, die eine oder andere Anschaffung machen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, Christenverfolgung und Armut oder Reichtum und Fülle. Ich weiß nicht, was die schlimmere Anfechtung ist. Ich glaube, ich weiß, was die schlimmere Anfechtung ist. Das, was wir haben, ist viel schlimmer als das andere, obwohl das andere sich schlimmer anhört. Auf alle Fälle sollten wir mal über uns nachdenken. Sie schliefen ein. Und genau das trifft auch auf vielfältige Weise auf uns zu, mehr als auf die verfolgten Christen. Unser Glaube in Deutschland kostet uns im Prinzip so gut wie nichts. Und darin liegt das Hauptproblem unserer Zeit in unserem Land. Wir können ja immer nur von uns reden. Als Jesus sie zum zweiten Mal schlafend fand, ließ er sie einfach. Und sie verpassten einen ganz wichtigen Teil seines Ringens um die Erlösung für sie als Jünger und für uns als Menschen im Allgemeinen. Es sollte uns zu denken geben, dass die Zahl der Christen in Verfolgungszeiten immer mehr zunimmt. Und das gilt auch für heute. Die Zahl der Christen in China beläuft sich mittlerweile auf mehr als 300 Millionen. Natürlich bei einem Milliardenvolk ist das noch nicht allzu viel, aber das ist enorm. Das muss man sich vorstellen. Obwohl Mission gar nicht möglich ist. Christen häufig ins Gefängnis gesperrt werden. Auch unter Moslems ist Jesus aktiv. Ich habe gerade von einer Gemeinde gelesen, da haben sie 300 Moslems getauft. 300 Moslems getauft. Es gibt ein Buch, das darüber schreibt, wie Jesus auf Moslems zugeht und sie in Träumen anspricht. Und sie zum Glauben an Jesus kommen. Und selbst wenn ihr Leben in Gefahr ist und selbst wenn sie ihr Leben hingeben müssen, sie folgen ihm trotzdem nach. Wunderbar. Auch in Nordkorea oder im Sudan wächst die Zahl der Christen, während sie bei uns ständig abnimmt, die Gemeinden immer mehr verflachen. Und deshalb gilt die Frage Jesu, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, uns heute mehr denn je und mehr als allen anderen? Es war die wichtigste Stunde der Weltgeschichte und die Jünger verschliefen sie. Wo der Herr sie am meisten brauchte, wo sein Einsatz für sie am höchsten war, waren sie nicht wirklich dabei. Wenn ich darüber nachdenke, dann läuft es mir richtig den Rücken runter. Nicht, weil ich die Jünger verurteile, sondern weil ich mich selber frage, wie ist denn das mit meinem Leben? Bin ich auch nicht da, wenn Jesus mich braucht und mich dabei haben will, wenn er etwas unterrichtet, wenn er etwas lehren will? Eine zutiefst beunruhigende und auch schreckliche Vorstellung. Und dennoch lässt sich Jesus nicht von seinem Weg abbringen. Gott lässt sich sowieso nicht durch irgendetwas von seinem Weg abbringen, unabhängig davon, ob wir dabei sind oder nicht. Nicht er hat den Schaden haben immer wir. Und ein letztes. Ich habe es mal so genannt, Jesus findet von der Passion zur Passion. Das klingt nur im ersten Moment ein bisschen komisch. Von der Leidenschaft, von dem Leiden zur Leidenschaft. Von der Stagnation zum Handeln. Von der depressiven Lähmung zur absoluten Entschlossenheit und Hingabe an seine Aufgabe, die der Vater im Himmel für ihn vorgesehen hat. Als er die Jünger zum dritten Mal schlafend vorfindet, spricht er zu ihnen fast ein bisschen spöttisch. Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Ach, das muss doch irgendwie tief durch unser Herz gehen. Das trifft uns doch, wenn wir nicht abgestumpft sind. Zu peinlich diese Frage, wollt ihr weiter schlafen? Die Stunde ist da. Die Christen werden in Zukunft diese Frage noch einmal hören. Wollt ihr weiter schlafen? Wenn Jesus kommt, wird diese Frage im Raum stehen. Das wird für uns vermutlich nicht die glücklichste Stunde unseres Lebens sein, sondern vermutlich die peinlichste. Jesus erzählt von seiner Wiederkunft, dass er wiederkommen wird wie ein Dieb in der Nacht, der zur unerwarteten Stunde kommt. So wird es sein, wenn er wiederkommt. Wird er dann sagen, wollt ihr weiter schlafen? Wacht auf, die Stunde ist da. Wie wäre es, wenn er in diesem Moment durch diese Tür käme? Oder wie wäre das in unserem Leben? Die Stunde ist da, die Würfel sind gefallen. Der Sohn Gottes und der Menschensohn zugleich wird in die Hände der Sünder überantwortet. Gott ist gefangen in den Händen der Sünder. So weit hat sich Gott erniedrigt. Welch eine Dramatik liegt in dieser Aussage. Der Allmächtige, Allwissender, allgegenwärtige Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt und des Lebens, ist gefangen in den Händen derer, die ihm von Anfang an nach seinem Leben trachteten. Das ist schon interessant, die Allmacht Gottes wird heute immer mehr geleugnet. Ich hatte nun leider das Vergnügen, in all dieser Zeit mehrere Fernsehgottesdienste zu sehen, und einer der letzten Fernsehgottesdienste, da war ich sehr so erschüttert, da hat eine Gemeinde ein neues Glaubensbekenntnis aufgesetzt, da wird nicht mehr gesprochen, wir glauben an Gott, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Nein, wir glauben an Gott, das war es dann schon. Aber allmächtig und Schöpfer, und das fiel alles schon unter den Tisch. Da glaubt man schon heute gar nicht mehr. Und das ist die Tragödie, die wir in unserem Land haben. Das hat mir neulich auch einer geschrieben. Es ist nicht die Frage, warum der Islam so stark wird, sondern warum die Christen so schwach sind. Das ist das Problem. Als Jesus geboren wurde und hilflos war, war sein Leben in Händen von Menschen, die sich von Gott gebrauchen ließen. Maria und Josef, Simon und wie sie alle hießen. Aber jetzt ist er in den Händen der Feinde. Was mich zutiefst erstaunt und erfreut zugleich, die Jünger dürfen weiterhin mit ihm gehen. Sie dürfen ihn weiter begleiten. Er lässt sie trotz des Versagens nicht alleine zurück, geht nicht alleine seinen Weg weiter, ohne die, die ihn enttäuscht haben. Nein, er nimmt sie weiterhin mit sich mit. Und das muss uns beschämen und froh machen zur gleichen Zeit. Trotz unseres Versagens gibt er uns nicht auf. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Wie Jesus ist. Nur er ist so. Mohammed hätte uns längst abgeschossen. Allah, das ist nicht unser Gott, das ist der letzte, der 256. Götze, den er übrig gelassen hat von der Vielgötterei. Das hat mit unserem Gott nichts zu tun. Der hätte uns längst in den Wind geschossen. Aber Jesus schießt uns nicht in den Wind. Der hält uns fest, der trägt uns durch, trotz allem Versagen. Jesus überwindet die Depression, die Todesangst, das Versagen der Jünger, indem er das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Er bleibt dort nicht sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und gelähmt und wartet ab, bis es gefressen wird. Das machen Kaninchen so. Und dann sieht die Schlange dann so verbeult aus. Nee, das ist nicht der Stil, den Jesus hat. Nein, er ergreift das Heft des Handels und er geht auf den Verräter sogar zu, und indem er die Jünger trotz ihres Versagens mitnimmt, überwindet er zugleich auch ihre Müdigkeit. Er überwindet unsere Müdigkeit, weil er uns hält und trägt und weiterbringt. Petrus versucht sogar, seinen Herrn zu verteidigen, indem er den Kriegsrichter Jesus fesseln will, das Ohr abhaut und dann von Jesus hören müsste, hör mal, dein Übereifer, das geht schon wieder zu weit, du bist schon wieder auf dem falschen Weg. Da bist du im falschen Dampfer, hier bist du im falschen Dampfer. Also, so sind wir Menschen. Wie viel Geduld hat Gott mit uns? Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht wunderbar? Das kann nur er. Stecke dein Schwert in die Scheide. Meinst du nicht, ich könnte meinen Vater um 12 Millionen Engel bitten, um diese paar Männchen Römer da? Pff, weg sind sie. Stecke dein Schwert in die Scheide, ich brauche das nicht. Dann würde nämlich die Schrift nicht erfüllt. Es gäbe keine Überwindung des Todes und mein Kampf in Gethsemane wäre umsonst gewesen. Das alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Mit Leidenschaft, mit Passion nimmt Jesus seinen Weg an. Und da verließen ihn alle Jünger. Wahnsinn. Da verließen ihn alle Jünger. Da steht man da und sagt, ja, tolles Ergebnis, fortlaufenden Erfolg. Was sind wir Jünger für eine hoffnungslose Truppe? Wir haben zu unserem Heil wirklich nichts beigetragen. Und Petrus, der sich wenigstens noch näher heranschlich, als Jesus vor dem Hohen Rat stand, musste erleben, wie wahr die Worte seines Herrn waren. Petrus, ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Ich glaube, der Teufel wähnte sich in diesem Moment schon am Ziel. Jesus war ihm völlig ausgeliefert. Er konnte die Menschen, die Sünder, so benutzen, wie er wollte, und Jesus konnte nichts dagegen tun. Der machtlose Gott. Stellen wir uns das mal vor. Denn hätte er sich gewehrt, wäre die Schrift nicht erfüllt gewesen oder geworden. Und weil er sich nicht gewehrt hat, haben der Teufel und seine Genossen den Kampf verloren. Kommen wir zum Schluss. Am Beginn des Sieges stand eine tiefe Depression und Jesus suchte Hilfe bei seinem Vater und seinen Jüngern, bei Gott und den Menschen. Der Vater schwieg, die Jünger versagten jämmerlich. Das Schweigen Gottes war die Antwort auf die Bitte, aber auch auf die Zusage Jesu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und als er das Heft des Handelns in die Hand nahm, überwand er die Depression und das Versagen seiner Jünger und aus einer Passion wurde eine Passion, damit die Schrift erfüllt würde. Und deshalb möchte ich dir, möchte ich euch, möchte ich mir selbst Mut machen, eine Stunde meines Lebens, eine Stunde vielleicht im Laufe eines Tages, eine von 24 Stunden für Jesus zu haben, ist es vielleicht zu viel? Es ist eine Frage der Liebe und des Gehorsams, wachet und betet ernst zu nehmen und ihm vielleicht eine Stunde wirklich zu widmen. So können wir uns vorbereiten, denn die Lage wird für uns als Christen ernster und der Widersacher unseres Herrn schläft nicht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, der versucht, um uns zu verschlingen. Und ich bin nicht das Kaninchen, das darauf warten will, schon gar nicht, wenn ein Löwe vor mir steht. Ich weiß nicht, ob Löwen Kaninchen mögen, aber wahrscheinlich schon, wenn sie nichts zu essen haben sonst. Und Jesus, er ist auf dem Weg zu uns. Das müssen wir uns vor Augen halten. Er ist auf dem Weg zu uns. Was wird er dir und mir sagen, wenn er wiederkommt und wir einander begegnen? Du treuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Oder wird er sagen, konntest du nicht einmal eine Stunde wach sein, um auf mein Kommen vorbereitet zu sein? Was wird er zu dir und mir sagen? Und mit dieser Frage möchte ich schließen. Amen.